Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß, Folge 24. Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze und auch heute sitze ich an diesem Tisch natürlich nicht alleine. Wie sollte es anders sein? Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, heute wird's mal ein bisschen rustikaler, könnte man sagen. Wir gehen heute mal so ein bisschen in den landwirtschaftlichen Bereich, könnte man fast meinen, oder?
Ja, nicht ganz so landwirtschaftlich, wie ihr jetzt vielleicht im ersten Moment denkt. Also es ist noch nicht so weit, dass wir hier Trecker oder Mähdrescher fahren. Wobei, aber so ein Mähdrescher fände ich auch mal interessant.
Ja,
stimmt. So ein übelstes Biest, so. Mhm. Also, falls ihr einen Mähdrescher habt und uns den mal fahren lassen wollt, ne, ihr wisst ja, schreibt uns gerne. Heute sprechen wir aber über eine Fahrzeugklasse, das haben wir ja letztes Mal schon angeteased, die wir so noch gar nicht behandelt haben und die wir vermutlich auch so schnell nicht wieder behandeln werden, einfach weil sie in Deutschland eine doch sehr untergeordnete Rolle spielt.
Ja.
Weltweit gesehen allerdings sehr beliebt ist.
Mhm.
Also, einige von euch haben das jetzt vielleicht schon sich denken können, wir reden heute über einen Pickup.
Und wieder mal eine Premiere hier.
Ganz genau. Und bevor wir jetzt zum Sound kommen, erstmal so ganz kurz, jetzt nicht zu ausführlich, deine generelle Meinung zu Pickups.
Ja, in Deutschland relativ unnötig, würde ich jetzt sagen. Gerade so in Norddeutschland. Egal, was du transportiert, wird nass. Und regnet ja gefühlt immer. Können irgendwie, finde ich, schon Style haben, aber würde ich mir gefühlt in Deutschland halt einfach niemals kaufen. Wenn ich jetzt irgendwie in Amerika oder so leben würde, könnte ich mir schon eher vorstellen.
Hm. Ja, geht mir ähnlich. Und ich muss sagen, das trifft jetzt auf die gesamte Klasse hier, zumindest in Europa, zu. Ich finde, die wirken hier immer so ein bisschen abgespeckt. Das sind halt so, wenn man die Pickups aus Amerika kennt, das sind halt alles so richtige Biester, so riesengroß, brutal, brachial, so. Machen vielleicht immer noch nicht so viel Sinn, hier die zu haben, aber sind halt irgendwie einfach ein Statement. Hier wirken die dagegen einfach so ein bisschen wie zu heiß gewaschen oft, finde ich.
Ja, stimmt, ja.
So, und ohne jetzt zu verraten, welcher Pickup dran ist, hören wir erstmal in den Sound rein.
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber meinst du, es könnte ein Diesel sein?
Ja, vielleicht. Und für alle, die jetzt gehofft haben, wir haben hier einen großvolumigen Ami-Pickup. Aber da müssen wir euch heute leider enttäuschen.
Ich glaube, das haben die meisten jetzt rausgehört.
Ja, ganz, also ist kein V8.
Nee. Das ist auch kein Sechszylinder.
Ja, okay, gut. Dazu kommen wir später. Jetzt verraten wir euch erstmal, dass wir heute über den VW Amarok sprechen.
Mhm.
Und der Amarok ist insofern ziemlich speziell, da VW zum jetzigen Zeitpunkt der einzige deutsche Hersteller ist, der noch ein Pickup im Programm hat. Und wir haben ja nun gerade gelernt, ist sehr nischig, gerade hier in Europa. Mercedes hat es ja auch mal probiert mit der X-Klasse auf Basis vom Nissan Navara. Das war ein kurzes Experiment, sage ich jetzt mal. Haben sie dann doch relativ schnell wieder eingestellt. VW ist am Ball geblieben, hat den Amarok mittlerweile in der zweiten Generation am Start.
Und meines Wissens nach, bei der ersten Generation waren sie auch schon die einzigen Deutschen, die einen Pickup angeboten haben.
Ja.
Haben sie sich mal auf ungewohntes Terrain gewagt.
Das stimmt. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, die zweite Generation des Amarok, die ist streng genommen kein reiner VW.
Nee, nicht so wirklich. Im Prinzip ist es von der Basis her ein Ford Ranger. Der Wagen wird tatsächlich auch im Ford-Werk gebaut. Und zwar, um genau zu sein, in Südafrika, in Silverton. Und ja, besteht halt zu Großteilen aus Ford-Teilen.
Genau. Wir fangen allerdings noch mal ganz kurz vorne an. Wir sind hier ja in dem Historienkapitel. Der erste Amarok, der kam 2010 auf den Markt und wurde in Hannover gebaut. Bis 2020. Also ziemlich lange.
Genau. Allerdings wurde er nur für den deutschen Markt bis 2020 gebaut. Der ist nämlich tatsächlich bis heute noch in Südamerika erhältlich und wird auch dort gebaut.
Ja, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass es hier eben einfach kein Pickup-Markt ist, aber weltweit gesehen Pickups sich eben doch sehr, sehr gut verkaufen. Und du hast, glaube ich, auch noch ein paar Bauzahlen, ne?
Genau, darauf wollte ich gerade nämlich hinaus. In Deutschland ist es ja eher ein seltener Anblick, würde ich jetzt sagen. Klar, man sieht immer hier und da, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, der ist häufig irgendwie mal anzutreffen. Trotzdem wurde der erste Amarok im ersten Jahrzehnt 830.000 Mal gebaut. Und das ist echt nicht wenig.
Ich muss auch sagen, als du das eben im Vorgespräch erzählt hast, war ich richtig überrascht. 830.000 Mal hätte ich jetzt nicht erwartet. Nicht beim Amarok. Also, dass sowas wie ein Hilux oder auch ein Ranger, dass die natürlich häufig gebaut werden, klar. Aber Amarok hätte ich nicht gedacht.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das erklärt auch, warum sie so lange schon daran festhalten. Weil eigentlich hätte man ja sonst gemeint, dass es wie bei der X-Klasse vielleicht ist. Ein paar Jahre gebaut, okay, gemerkt, ist einfach, Deutschland ist nicht der Markt dafür. Ja. Aber es wird halt gar nicht auf Deutschland abgezielt, sondern halt auf andere Länder. Und offensichtlich scheint es da ja zu funktionieren.
Aber interessant, dass VW dann trotzdem an Deutschland als Markt festhält, ne? Mhm. Also, dazu müssen wir sagen, also in Deutschland wurde dann die erste Generation 2020 eingestellt. Dann gab es tatsächlich ein paar Jahre Pause, wo es keinen Amarok hier gab. 2022 wurde dann die zweite Generation vorgestellt und die kam Anfang 23 auf den Markt. Und wie gesagt, basiert auf der gleichen Plattform wie der Ford Ranger. Der ist immerhin in Europa der meistverkaufte Pickup. Es gibt auch ein paar Gleichteile, da gehen wir dann nochmal in den einzelnen Kapiteln drauf ein. Interessant ist vielleicht noch, in Deutschland wird der Amarok nur als sogenannte Doka angeboten, also Doppelkabine. Ne? Hier, wir sind schon direkt im Pickup-Sprech, ihr merkt das, ne? Doka, Doppelkabine. Den Ranger beispielsweise gibt es in Deutschland auch als Einzelkabine.
Richtig. Und außerhalb von Europa gibt es tatsächlich auch den Amarok als Einzelkabine.
Ja.
Nur halt innerhalb Europas als auch sogenannte Dual Cab.
Genau, Dual Cab für die bilingualen Kollegen.
Genau, richtig. Ne? Ja. Und ganz einfach noch, weil du es ja gerade nicht genau gesagt hast, heißt einfach nur, dass er noch eine zweite Sitzreihe hat und insgesamt halt vier Türen dann hat.
Genau, also es ist ein vollwertiger Innenraum für bis zu 5 Leute und dann kommt erst die Ladefläche.
So ist es.
Wichtig ist noch, dass uns dieses Fahrzeug, das wollen wir natürlich hier an dieser Stelle auch nochmal honorieren und uns dafür bedanken, von Auto Weber zur Verfügung gestellt wurde, die uns regelmäßig hören, die wissen ja, Auto Weber hat uns schon das ein oder andere Auto zur Verfügung gestellt. Da sind wir auch sehr dankbar für diesen Support. Und der Amarok auf jeden Fall was Spezielles, wo man sonst vielleicht nicht so schnell drankommt. Deshalb vielen Dank an Friedrich auch nochmal. Dankeschön. Und wenn du nichts mehr zur Historie hast, dann lass uns doch mit dem Design starten.
So machen wir es.
Design.
Also, fangen wir vielleicht mal mit den Abmessungen an. Denn so ein Pickup, ich habe jetzt ja eben gesagt, die wirken hier in Europa irgendwie wie zu heiß gewaschen. Ja, ist so, wenn man das vielleicht mit den USA vergleicht. Wirft man nur einen Blick auf die Abmessung, dann hat das mit meiner, also dann stimmt meine Aussage einfach nicht.
Nee, nicht wirklich, weil wirklich kompakt oder klein ist der Wagen nicht geraten. Also wir haben hier eine Länge von 5,35 Meter. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich lang, gerade so für deutsche Verhältnisse. Der Vollständigkeit halber mit Anhängerkupplung sogar 5,39 Meter. Ich weiß nicht, warum das immer überall angegeben wird, weil bei anderen Autos kennt man es ja eigentlich so nicht.
Nee.
Aber beim Amarok steht komischerweise immer die Länge mit der Anhängerkupplung noch dazu.
Das ist vielleicht für die Pickup-Leute, wenn die ihre Garage ausmessen, dann sagen die, ja. Die 4 Zentimeter mehr, die plane ich ein.
Kann sein. Vielleicht, weil sie dann halt fest ist und du die nicht wegschwenken kannst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber finde ich auf jeden Fall irgendwie skurril. In der Breite ist er 1,91 Meter. Er ist 1,88 Meter hoch und hat einen Radstand von 3,27 Meter. Also sind schon alles jetzt nicht unbedingt kleine Werte.
Nee, wie gesagt, wenn man das jetzt so liest und auch im Vergleich oder auch im Straßenverkehr, muss man ja sagen, ist das ein Riesenauto. Aber wer von euch schon mal in den USA war und diese Pickups, diese Dually-Pickups mit Zwillingsbereifung und so kennt.
So ein Ram 3500 oder
genau,
so.
Genau, das sind die, auf die ich so ein bisschen abgezielt habe oder auf die ich hinaus wollte, das sind für mich halt so richtige klassische Pickups. So. Mhm. Und in den USA zum Beispiel wirkt so ein Auto ja auch klein, also so ein Amarok. Hierzulande ist das natürlich schon ein Riesentrumm. Und wenn du hierzulande, sieht man ja wirklich mal ganz, ganz vereinzelt mit so einem zwillingsbereiften Pickup rumfährst und denkt dir alle, du fährst einen Monster-Truck oder so. Ne?
Ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall dann noch mal eine andere Proportion, beziehungsweise ein anderes Level einfach, ne?
Mhm.
Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf den Amarok, erstmal grundsätzlich, so so ein Pickup hat ja relativ klassische Proportionen. Du hast eine Ladefläche, die fällt mehr oder weniger lang aus. In unserem Fall relativ lang tatsächlich sogar. Da passt eine Europalette drauf, ne?
Mhm. Ist auch, glaube ich, ein echt wichtiges Maß für so eine Ladefläche, ne? Das muss einfach passen.
Absolut. Dann haben wir in unserem Fall wegen der sogenannten Doka 4 Türen. Du hast es eben schon gesagt. Und das sind auch vollwertige Türen. Es gibt ja auch noch, da weiß ich jetzt gar nicht den Fachterminus, es gibt auch gewisse Pickups, die haben so eine halbe Tür noch, ne?
Die dann so Suicide-mäßig angeschlagen
genau, ist. Genau, richtig. Ja. Und da hast du auch wie so eine kleine Bank, aber das sind dann keine vollwertigen Sitze. Mhm. Wir haben hier, wie gesagt, wirklich einen vollwertigen Innenraum mit vollwertigen 5 Sitzen. Und dann haben wir trotzdem noch eine relativ lange Haube. Und das erklärt dann eben auch, warum dieses Auto in Summe eben 5,35 Meter lang ist.
Ja, das stimmt.
Wenn wir vorne anfangen, die Front ist schon bullig, oder?
Ja, hat schon eine gewisse Präsenz auf jeden Fall. Ich muss aber direkt vorwegnehmen, ist für mich nicht unbedingt die Sahneseite von dem Wagen.
Ja, die zweite Generation vom Amarok, die ist ein bisschen speziell. Man hat so das Gefühl, sie haben halt versucht, dieses Markengesicht einfach daran zu pressen. So, also es soll deutlich werden, dass es ein VW ist. Oder in jedem Fall soll es auf jeden Fall direkt auffallen, es ist ein VW. Und das manchmal passt es mit den Proportionen nicht so ganz. Ne?
Ja, das ist leider oftmals so. Wenn so ein Markengesicht erstmal entworfen wird und vielleicht auf irgendeinem, ich weiß nicht, ob es auf einem Passat war oder wie auch immer, auf einem normalen Auto war und dann auf einmal auf so einem großen Auto einfach so adaptiert wird, geht das meiner Meinung nach nicht immer auf. Und in dem Fall ist es für meinen Geschmack auf jeden Fall nicht so aufgegangen. Ich finde, die Scheinwerfer sind irgendwie ungewöhnlich hoch positioniert und dafür relativ klein. Und dann kommt halt dieser gigantische Grill, der dann auch noch so ja abgeschrägt ist. Und der hat so ein bisschen, das hatte ich ja schon beim Passat gesagt, wieder diese Vibes, dass er so ein bisschen komisch grinst, sag ich mal. Mhm. Dass er wirklich so ein bisschen ja böse aussieht. Aber nicht böse im Fall von, keine Ahnung, der sieht jetzt grimmig aus und hat Überholprestige, sondern irgendwie so ein bisschen, als wenn er irgendwas ausheckt.
Ja, ich finde sogar, also ich störe mich auch so ein bisschen an dem Kühlergrill. Also es ist wirklich ein riesen schwarzes Element in der Front. Und ich verstehe gar nicht, warum der noch so weit unter die Scheinwerfer reingezogen ist. Warum geht der nicht, also da, wo die Scheinwerfer aufhören quasi, dass der da auch aufhört und der andere Part einfach noch in Wagenfarbe ist.
Aber das wäre ja so ungefähr das alte Markengesicht.
Genau.
Das ist ja das Ding. Also würde dir so gesehen der alte einfach gut gefallen, fertig.
Auf jeden Fall irgendwie stimmiger. Man ist es halt nicht gewohnt so. Und dann haben wir in diesem Fall jetzt noch genau unter der Haube so eine Chromzierleiste, die ja noch in die Scheinwerfer so weitergeht. Mhm. Das ist dann wieder so ein edles Detail, was, finde ich, aber nicht so recht zum Rest des Autos passt.
Mhm. Das stimmt. Ich glaube, das kann man jetzt ruhig schon erwähnen. Unser Exemplar war halt auch in Clear White, also einfach in einem Weißton. Und da fällt natürlich dieser schwarze, riesengroße Grill natürlich besonders auf, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn es jetzt eine dunklere Farbe wäre, wenn es natürlich schwarz wäre sowieso nicht, aber bei einer irgendwie ein bisschen dezenteren Farbe wäre es vielleicht ein bisschen weniger ins Auge gestochen. Aber ja, im Großen und Ganzen nicht ganz so stimmig.
Aber bist du mal in den Konfigurator gegangen, wenn wir jetzt schon bei der Farbe sind? Clear White ist ja die aufpreisfreie Farbe. Mhm. Welche Farbe würdest du nehmen?
Schwarz. Ich habe mir die angeguckt. Ich weiß, da gibt es ja sogar tatsächlich ein paar wilde Farben. Mhm. So ein hellerer Blauton, dann so ein Sandton. Ne? So ein
Grün
aus. So ein Grün, ja, aber das fand ich irgendwie echt nicht schön. Vor allem, wenn du den Ton eingegeben hast, mal bei Google, nach echten Bildern geguckt hast, kommen immer so alte VW Käfer und sowas, wo der dann aber in Uni war. Und okay, da sah die Farbe ganz cool aus. Aber die soll ja irgendwie so metallic-mäßig sein. Und dann fand ich die schon wieder nicht mehr so schön. Also, die haben tatsächlich ein paar besondere Farben im Angebot, was ja per se erstmal cool ist. Aber ich finde die halt alle nicht besonders schön, leider.
Ja, also ich muss, jetzt kommt eine Überraschung für die meisten von euch. Ich würde auch schwarz nehmen. Ich muss sagen, zu so einem Nutzfahrzeug, finde ich, passt es einfach nicht so, wenn es eine knallige Farbe ist oder eine vermeintlich edle Farbe. Also ich würde auch schwarz nehmen. Und dann würde es, glaube ich, mit der Front auch alles ein bisschen cleaner aussehen. So ist der Kontrast zwischen schwarz und weiß halt extrem auffällig. Mhm. Ich finde aber sonst eigentlich die Front ganz cool, weil die halt so wirklich, die ist sehr bullig. Und auch wenn du vor dem Auto stehst, dann ist das schon, ist kein kleines Auto so, ne? Wie gesagt, ist ein bisschen konträr zu meiner allerersten Aussage. Aber irgendwie, es ist nicht die Sahneseite, aber es ist schon speziell. Also ich gucke da schon, je öfter ich da drauf gucke, desto mehr Details entdeckt man so. Wir haben ja auch so Nebelscheinwerfer relativ versteckt und dann einen riesigen Unterfahrschutz, der so richtig hochgezogen ist. Und ich finde, anhand des Kennzeichens sieht man, wie groß oder wie flächig diese Front eigentlich ist. Weil bei den meisten Autos ist das Kennzeichen so ein riesen Trumm an der Front. Hier ist das so winzig.
Ja, das stimmt. Ich glaube, was ein bisschen ihm gut tut, sag ich mal, ist diese spät abfallende Motorhaube.
Mhm.
Dadurch, dass die so lange so gerade weitergeht, wirkt der sehr hoch. Also der geht ihm ja gefühlt fast bis zur Brust oder so. Ja. Und dadurch wirkt es halt wirklich sehr wuchtig so. Das finde ich auch ganz cool. Ich glaube einfach, wenn er einen anderen Kühlergrill hätte, könnte das Design echt gut aufgehen.
Ja.
Aber hat er nun mal leider nicht.
Dazu müssen wir sagen, es gibt das Auto grundsätzlich in 5 Ausstattungsvarianten. Es gibt die Basis, die heißt einfach Amarok. Dann gibt es Life, das ist das Modell, was wir gefahren sind. Style, Aventura, das ist das Topmodell. Und es gibt jetzt noch ein Sondermodell Panamericana. Also 5 unterschiedliche Amaroks. Gefühlt für jeden so ein bisschen noch mal ein bisschen nuanciert in die eine oder andere Richtung. Will man Basis, will man es eher rustikal oder möchte man es vielleicht ein bisschen luxuriöser, ein bisschen edler. Wenn wir uns jetzt mal von der Front lösen und ins Profil wechseln, dann finde ich extrem markant die Rathäuser. Ne? Die sind sehr krass ausgestellt.
Ja, die sind wirklich riesengroß.
Ja, was nicht so riesengroß ist, sind die Felgen.
Das ist das Problem im Profil. Also ich finde die Felgen wirklich, wirklich schlimm. Also ich finde die optisch schon nicht schön. Ich finde die Form wirklich, also es sind, man muss eben dazu sagen, wir haben 18 Zoll Felgen hier. Das sind die leichten Metallräder Amadora.
Mhm.
Und ja, das grenzt für mich schon an Hässlichkeit. Das ist echt eine hässliche Felge so in meinen Augen. Ich finde die von der Form nicht schön. Dieses zweifarbige tut der auch nicht gut. Und die ist viel zu klein für das Auto.
Mhm.
Und es ist ja noch nicht mal die kleinste. Das muss man dazu sagen.
Genau. Serienmäßig sind auf dem Amarok Live 17 Zoll Felgen mit Radkappen.
Mhm.
Und auf dem Amarok Basismodell gibt es 16 Zoll Stahlfelgen. Und wenn ihr euch jetzt die Bilder auf Instagram unter @AchtungFahrspaß anschaut, dann werdet ihr uns wahrscheinlich recht geben, dass in diese Rathäuser, die ja wirklich auch noch mal durch diese schwarze Plastikbeplankung noch mal extra betont sind und auch oberhalb dieser Plastikbeplankung, wenn du noch mal schaust, gibt es ja noch mal so eine Lichtkante.
Ja.
Ne? So, dadurch wirken die noch größer und die sind ja auch groß. Da passen ja locker 22 Zoll rein mit Offroad-Bereifung.
Ja, du kannst ja auch tatsächlich, ich habe mal ein bisschen durch den Konfigurator gestöbert, du kannst ja in der Aventura-Ausstattungslinie, also die höchste vor der Sonderversion, sag ich mal, kannst ja 21 Zöller nehmen.
Ja.
Ab Werk. Und selbst die sehen jetzt nicht gigantisch aus, die sehen gut aus. Die finde ich ganz cool, auch von der Form und sowas, die sehen ganz gut aus. Aber selbst da denkst du nicht, das ist jetzt komplett ausgereizt. Und wenn du dann überlegst, du kannst ab Werk schon eine Spreizung von 16 bis 21 Zoll wählen, dann ist ja klar, dass so 18er irgendwie komplett verloren wirken einfach.
Ja, oder du nimmst halt 18er und dann aber wirklich mit richtig krassen Offroad-Reifen. Ne? Ja. Unser Auto hat ja auch schon so, es sind ja schon keine ganz normalen Straßenreifen, muss man ja sagen. Ne? Das sind ja schon größere Reifen, bisschen grobstolliger. Das sind Wrangler, Goodyear Wrangler-Reifen so. Aber da geht natürlich noch mehr. Ne? Du kannst natürlich noch größere, grobstolligere Offroad-Reifen bestellen.
Auf jeden Fall. Dann könnte ich mir mit 18 Zoll auch anfreunden, aber da muss auch eine andere Felge sein. Ich finde die Felge an sich ja, wie gesagt, auch
echt nicht schön. Dann am besten sogar Stahlfelge für diesen absolut rustikalen Look.
Ja. Das stimmt. Und wenn wir gerade noch bei den Reifen sind, finde ich, können wir auch ruhig noch mal eben die Maße jetzt mal eben raushauen von den Reifen, die bei uns montiert sind. Sind nämlich 255 65er rundum.
Ja.
Und die wirken halt auch dadurch recht schmal. Ich finde, für so einen Trümmer, also es ist ja wirklich, wenn wir die Abmessung gehört haben, wirklich ein großes Auto, sind das schon eher schmale Reifen.
Ja, ist so. Witzigerweise, man soll ja zumindest manchmal auch mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ich bin ja heute Morgen hier zu dir hergefahren und das sind, können wir ja sagen, wie jetzt 10 Minuten gewesen. Erstmal habe ich 3 Pickups in dieser Zeit gesehen. Das finde ich schon mal krass, okay, weil man jetzt explizit darauf geachtet hat.
Klar.
Ein Hilux mit so einem Wohnmobilaufbau, ein Ranger und ein Amarok, habe ich gerade eben schon erzählt. Mattgrau mit relativ großen Offroad-Reifen sah gleich schon brutaler aus.
Ganz anders, ne?
Ja, ja. Sah wirklich gleich eine ganze Ecke brutaler aus.
Ja. Das macht einfach eine Menge aus.
Ist so. Aber wir wollen uns jetzt mal lösen von dem Reifenthema, denn das könnte man ja, wenn man will, relativ einfach beheben. Cool ist, finde ich, bei diesem Auto, es hat Trittbretter. Ich bin sonst nicht so ein großer Freund von Trittbrettern. Ich finde so an den meisten SUV, weiß ich nicht, ich finde immer, das wirkt so ein bisschen gewollt. So, ich brauche bei einem SUV keine Trittbretter.
Ich finde es cool.
Ich weiß, hast du ja schon gesagt, dass du das cool findest. Ich finde es nicht so cool, weil die nutzt man ja auch beim SUV eigentlich nie.
Die bringen gar nichts, weil in der Regel kommst du ja eher dagegen mit der Hose, weil du rübersteigst. Und wenn du raufsteigst, hast du einen super komischen Winkel zum Einsteigen. Also genau. Bringt nichts, aber ich finde, die sehen cool aus.
Aber bei so einem Nutzfahrzeug oder einem Pickup in diesem Fall, da finde ich sie cool. Weil da haben sie auch irgendwie, da gehören die für mich eher ran als an ein SUV. Bei einer G-Klasse mache ich eine Ausnahme, da passt es einfach zum Gesamtlook. Da würde es ja auch ohne komisch aussehen. Mhm. Aber so jetzt beim Amarok, den gibt es nämlich auch, deshalb sage ich das, ohne Trittbretter. Mhm. Unser Fahrzeug hatte Trittbretter und das tut dem Auto auf jeden Fall gut.
Ja, sieht ein bisschen leer aus ohne, ne?
Zieht den auch optisch nochmal ein bisschen runter, sonst wirkt der halt, der ist sehr hoch, der hat eine Bodenfreiheit von 23 Zentimetern, das ist schon richtig gewaltig so. Mhm. Durch die Trittbretter würde zumindest optisch nochmal so einen Tacken runtergezogen. Ja, ansonsten sieht man natürlich im Profil ganz schön die riesige Ladefläche. Hinten auf den hinteren Seitenteilen haben wir nochmal so einen 4Motion-Schriftzug, eben Hinweis auf den Allrad. Und da musste ich ein bisschen durch den Konfigurator mich erstmal durchklicken. Wir haben eine sogenannte Styling-Bar um die Ladefläche rum. Mhm. Wie soll man das jetzt am besten erklären? Also wenn ihr die Bilder seht, dann wisst ihr, was gemeint ist. Ansonsten ist es ein bisschen wie so ein Überrollbügel, der auf der Ladefläche montiert ist und so quasi rumgeht bis auf die Klappe. Ist in diesem Fall schwarz-Pulver beschichtet. So eine Umrandung letztendlich, ne?
Ja, sind einfach so dicke Rohre, die da so komplett einmal rumgehen. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht irgendwie Sachen dran befestigen kann, festschnüren kann, wie auch immer.
Bestimmt.
Wahrscheinlich wird das irgendeine Funktion haben. Sieht auf jeden Fall recht bullig dadurch nochmal aus.
Genau, dadurch wirkt das Ganze auch nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen vollkommener, finde ich. Also sieht auf jeden Fall cool aus, würde ich sagen.
Vor allem, weil sonst immer so, die sind ja so leicht angeschrägt, sonst ist, finde ich, der Übergang von der Kabine zur Ladefläche oftmals, weil das ja so komplett gerade ist. Mhm. Finde ich, man sieht so ein bisschen komisch aus. Und so sieht es ein bisschen flüssiger aus.
Ich finde ja immer, dass dieser Übergang zwischen Ladefläche und Kabine, ne, sieht aus wie eine Sollbruchstelle.
Ich wusste das. Ja, aber gibt's ja auch bei vielen so Videos.
Das sieht ja gefühlt wirklich so aus, würdest du irgendwie so eine Tafel Schokolade nehmen und es genau da dieses Knick, wo du es einfach so zack durchknicken kannst, ne?
Aber wie gesagt, es gibt ja genug Videos, wo auch beladen wird und genau dann misst er. Pop, knickt er da durch. Also von daher, vielleicht ist es ja eine Sollbruchstelle.
Ja, besser nicht, ey. Ja. Was es übrigens auch noch für die Ladefläche gibt, das will ich hier nicht vorenthalten, ist ein sogenanntes Hardtop mit Fenstern. Da kannst du also quasi die ganze Ladefläche dann wieder voll verkleiden. Kostet 3.314,15 €. Mhm. Dann kannst du quasi aus deinem Pickup so gesehen ja wieder ein SUV machen.
Ja, damit die Sachen nicht nass werden.
Ja, also das wollte ich zumindest nur noch mal der Vollständigkeit halber erwähnen. Hatte unser Fahrzeug allerdings nicht. Wenn wir ans Heck wandern, dann muss ich als allererstes auf dieses VW-Zeichen eingehen. Hätte ich jetzt nicht direkt vor Augen den VW ID. Buzz, hätte ich gesagt, das ist das größte VW-Zeichen der Welt. Aber das am ID. Buzz ist noch größer.
Ich wollte sagen, das ist auf jeden Fall größer.
Das ist noch größer, aber ich glaube, es ist das zweitgrößte. Mhm. Weil das ist wirklich ein gigantisches VW-Zeichen.
Das ist
schon ist nicht riesig. Wenn man sonst so an einem Golf oder so das Zeichen kennt, wo so die Kamera rausfährt. Mhm. Und jetzt hast du diesen Klopper da, schon heftig.
Mhm. Aber kleiner Downer, nicht beleuchtet.
Ah, das findest du extra ärgerlich, ne?
Das wär schön gewesen. Aber.
Für alle, die zum ersten Mal einschalten, Luca ist großer Freund vom beleuchteten Zeichen.
Absolut, ne? Ja. Sieht einfach toll aus. Aber klasse.
Unterhalb des VW-Zeichens haben wir dann auch noch mal, damit es wirklich unmissverständlich für alle ist, den Schriftzug Amarok.
Mhm. Und vor allem so richtig eingelassen, eingeprägt in die ganze Heckklappe. Das finde ich zum Beispiel ein richtig cooles Detail. Ja. Deutlich cooler, als wenn der jetzt so ein ganz normaler Schriftzug gewesen wäre. Der geht über die komplette Breite, ist also riesengroß. Aber dadurch, dass er halt nicht farbig ist, sondern einfach nur eingelassen, sticht er ja nicht so extrem ins Auge.
Ja.
Finde ich richtig gut gemacht.
Absolut, das ist ein sehr schönes Detail. Und es macht halt trotzdem klar, dass man einen Amarok fährt, ist offensichtlich. Ich finde ja schön für alle, die das sonst nicht so bisher erlebt haben oder noch nie getestet haben, diese Klappe, ne? Mhm. Das ist ja ein normaler Griff, wo man reingreift und dann klappt die halt nach vorne. Die ist richtig schwer, ne?
Ja.
Das muss man vielleicht nochmal erwähnen, weil das kann man gar nicht so nachvollziehen, wenn man es nicht kennt. Du machst die auf und das ist ein richtiger Klopper, ne? Du merkst halt alles, das ist hier nicht irgendwie Leichtbau oder irgendwas, das ist aus dem Vollen.
Ja. Und du merkst halt direkt, da kannst du auch entspannt draufsteigen oder Sachen draufpacken oder sonst irgendwas. Man hat nicht das Gefühl, dass man denkt, okay, ich betrete das bloß nicht, weil es gleich abbricht. Das bricht auf jeden Fall nicht ab.
Nee, definitiv gar nicht. Hast du noch was zur Ladefläche?
Ich habe noch was zu der Klappe.
Oh.
So ein ganz kleines Detail, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Wenn du die Klappe runter klappst, dann ist am Rand ein ganz kleines Zentimetermaß eingelassen. Über die komplette Breite.
Nee, habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Ja, muss ich dir mal ein Bild zeigen. Nicht richtig cool gemacht. Ist einfach so ganz kleiner, also wie so ein Gliedermaßstab, der dann halt ausgebreitet ist. Ja. Und du kannst also, wenn du irgendwas sägst, keine Ahnung was, kannst du es halt genau daran halten, kurz gucken, anzeichnen, los geht's. Ah. Ist irgendwie ein bisschen Spielerei. Ich weiß nicht, ob viele das nutzen werden, aber ich finde es irgendwie cool gemacht.
Ja, aber ich habe ja meinen Zollstock in meiner Tasche.
Ja, ich weiß, du hast ihn immer dabei. Du bist ja vorbereitet, ne? Klar, aber die meisten halt nicht.
Ja, wie so ein guter Fuddy habe ich den natürlich immer in der Tasche, ist ja klar.
So muss es sein, genau.
Nee, aber ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Cooles Detail.
Ja, finde ich echt mega. Und was auch noch dazu kommt, unser Exemplar hat ja auch noch die Laderaumbeleuchtung. Mhm. Die ist nämlich optional, Sonderausstattung. Und das ist echt praktisch. Ich denke mal gerade so, wenn du abends da was einlädst, hast du ja logischerweise nicht wie bei einem normalen Kofferraum halt irgendwie eine Lampe. Wäre schon ein bisschen blöd, wenn du da gar nichts hast. Also so ist es schon gut gemacht.
Ja, definitiv. Also werden wir vielleicht auch noch zu Pickup-Fans. Ja. Wer weiß.
Praktisch ist es auf jeden Fall.
Das stimmt. Abschließend in diesem Kapitel würde ich gerne mal deine Meinung hören. Wir haben ja nun gesagt, er ist sehr eng mit dem Ranger verwandt, wird im gleichen Werk gebaut, basiert auf der gleichen Plattform. Findest du, man sieht optisch, jetzt nur optisch, dass das fast das gleiche Auto ist?
Nicht wirklich, ne.
Haben die ganz gut hinbekommen, ja, oder? Die Differenzierung so?
Ja, das schon. Also vielleicht so ein bisschen in der Dachlinie, Fensterlinie so ein bisschen, aber das war es im Prinzip. Also grundsätzlich würde ich sagen, nö, sieht man nicht direkt.
Finde ich nämlich auch. Weil es gibt natürlich gerade im Nutzfahrzeugbereich, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man jetzt so an so Transporter denkt, wo einfach wirklich nur umgelabelt wird, so, wo es eigentlich das gleiche Auto ist, hat man hier schon, finde ich, durch die ganze Frontgestaltung, also vor allen Dingen die Front, Heck auch ein bisschen, aber gerade die Front, haben sich schon hinbekommen, dass man schon direkt sieht, okay, ein Amarok und ein Ranger, das sind zwei unterschiedliche Autos.
Ja, das stimmt.
So viel, würde ich sagen, zum Design. Dann lass uns doch mal einsteigen.
Jo.
Innenraum.
So, und jetzt komme ich hier natürlich zurück zu meinem Lieblingsthema. Die Griffe. Also, da muss ich jetzt mal richtige Props rausgeben. Das sind Bügelgriffe hier beim Amarok. Wisst ihr ja, wenn ihr hier schon die eine oder andere Folge gehört habt, erstmal Bügelgriffe sowieso eine Macht. Mhm. Aber diese Bügelgriffe, ne, die wirken so richtig, also ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch sagen darf, wegen politisch korrekt und so. Das sind so richtige Männergriffe, ne?
Ja.
So, stell ich mir vor, hast so Arbeiterhandschuh an, da kannst du trotzdem reingreifen.
Jo,
da
kannst du mit richtigen Pranken noch rein.
Genau, ja. So. Also das finde ich cool. Das passt so richtig gut zu dem, was das Auto halt darstellt.
Ja, ich stelle mir jetzt vor, bei dem Auto so diese elektrisch ausfahrbaren, diese kleinen Filigranen.
Oder? Oder diese schmalen von Tesla, die verkehrt rum aufgehen. Ja, oh. Du hast deinen Arbeiterhandschuh.
Ja,
so.
Ja, genau. Das wäre auch cool.
Ja. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall, also für die Türgriffe, da gebe ich schon mal 2 Daumen nach oben.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir schon beim Thema Griffen sind, beim Thema Griffen sind, genau, beim Thema Griffe sind, so rum, wenn man die Tür öffnet, dann sticht einem ja direkt noch ein anderer Griff komplett in die Augen, ne? Nicht? Achso, du guckst mich gerade so ein bisschen fragend an. An der A-Säule.
Ja.
Da sind auf beiden Seiten nochmal so richtig, also auch wirklich auch richtig ordentliche Griffe. Und da kannst du dann auch wieder das Trittbrett benutzen.
Genau.
Dann kannst du dich nämlich daran festhalten, aufs Trittbrett und dann reinschwingen. So.
Wenn du nicht mehr so nach so einem richtig harten Arbeitstag. Ich
wollte sagen, warst du den ganzen Tag Holz hacken,
genau,
ganz hast du Brücken
hoch,
und,
dann, ja. Und dann ziehst du dich mit letzter Kraft da gerade so rein, lässt dich auf den Sitz fallen.
Ja.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde schon allein, also du machst jetzt die Tür auf, finde ich schon mal geil. Dann steigst du ein, der Einstieg ist ja auch relativ hoch, das ist ja eher vom Gefühl so, finde ich, zumindest so transportermäßig hoch, so. Und dann siehst du diese Monster-Haltegriffe an den A-Säulen, das ist irgendwie so ein Nutzfahrzeug pur.
Ja.
Das finde ich geil.
Ja.
Das ist so rustikal und das passt alles zusammen. Irgendwie total cool.
Finde ich auch.
Und man muss ja auch sagen, so viel können wir hier, glaube ich, verraten. Wir sind den Amarok am gleichen Tag gefahren wie den VW Passat aus der Folge 4, quasi back-to-back. Und wenn du aus dem Passat in den Amarok steigst, so habe ich das nämlich gemacht, dann denkst du erstmal, also hier fühlt sich ja alles übelst besonders an.
Ja.
So richtig krass. Alles ist so, denkst erstmal, okay. Alles fühlt sich erstmal so rustikal an und dann setzt du dich hin. Das sind Stoffsitze. Ebony Black, sagte VW dazu. Und guckst auf ein Lenkrad, was du gar nicht erwarten würdest in dem Auto. Also ich zumindest nicht.
Ja.
Das ist noch dieses, wie ich sagen würde, schöne VW-Lenkrad. Also das mit den klassischen Lenkradtasten. Die kommen jetzt ja gerade wieder da drauf, dass diese Tasten vielleicht ganz cool waren und bringen die gerade wieder zurück.
Wer hätte das gedacht?
Ja, Mensch, komisch,
gibt's
ne?
ja nicht.
Gab's ja eigentlich kaum Kritik für.
Ja.
So, da haben wir quasi noch die originale Ausführung mit diesen schönen Tasten, aber das Ganze halt in Leder, sogar beheizbar.
Mhm.
Dann denkst du erstmal so, okay, das passt so von meinem Anspruch. Ich hätte gesagt, so ein Hartplastiklenkrad so ohne Tasten.
Ja.
So würde man es erwarten, ne?
Ja.
Da clashen dann die zwei Welten. Und dann guckst du noch auf ein komplett digitales Infotainment.
Ja. Das ist so. Irgendwie erstmal für den Kopf komisch zu verarbeiten.
Genau.
Ne? Vor allem auch beim Lenkrad ist ja auch noch diese Spange, die ist ja so filigran unten.
Mhm.
Das sieht ja echt eher so edel halt aus.
Ja.
Es ist per se, finde ich, kein hässliches Lenkrad. Sieht gut aus, aber ja. Es ist irgendwie, wirkt es ein bisschen fehl am Platz.
Ja. Aber irgendwie, so, wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt, ist diese Vermischung dieser beiden Sachen irgendwie ganz cool. Und da merkt man dann plötzlich, ja, natürlich ist die Grundauslegung von so einem Amarok, dass er ein Nutzfahrzeug sein soll. Aber je nachdem, welche Ausstattungslinie du hast, ist es dann eben doch auch in Richtung PKW entwickelt, das Auto.
Mhm.
So, und das merkt man dann an vielen Sachen. Also ich habe ja eben schon gesagt, wir haben ein sehr gutes digitales Cockpit, 12,3 Zoll groß. Kennt man auch aus vielen VW. Ich finde, das ist super leicht zu verstehen. Hat wirklich viele Einstellungen. Du kannst es dir aber auch ganz klassisch einstellen mit normalen Drehzahlmesser Tacho. Ganz schön. Wir haben ein sehr, sehr großes Infotainment. Hochkant. Das ist eben von Ford übernommen. 12 Zoll in unserem Fall, weil das Aufpreis kostet. Mit Navi dann. Serie sind 10,1 Zoll. Wir haben sogar kabelloses CarPlay an Bord. Also wirklich alles, was man braucht und wahrscheinlich auch, was man nicht in einem Nutzfahrzeug erwarten würde.
Ja, alle so modernen Annehmlichkeiten sind da drin, was genau. Man jetzt von außen nicht meinen würde.
Ich habe sogar gelesen, das hatte unser Fahrzeug jetzt nicht, ein Harman und Kardon Soundsystem kannst du sogar bestellen.
Okay.
Und da ist VW besonders stolz drauf, es gibt über 30 Assistenzsysteme für den Amarok.
30? Okay. Ja.
Also
richtig. Wir würden gar keine 30 einfallen.
Ja gut, da fehlen 10 ja auch sowas wie Rückfahrkamera, Einparkhilfe und sowas.
Ach so,
dazu.
Okay.
Mhm. Also unser Fahrzeug hat auf jeden Fall Spurhalteassistent, Totwinkelwarner und einiges mehr. Und weil wir gerade drüber sprechen, ich weiß ja, dass ihr Anekdoten liebt und die habe ich tatsächlich auch noch nicht erzählt. Ganz kurzer Exkurs. Ich war ja gerade im Urlaub in Südafrika und da hatten wir einen Leihwagen, BMW X3. G01, also nicht den ganz aktuellen, das ist ja, glaube ich, G45, sondern den Vorgänger. Aber super frisches Auto, hatte 3000 Kilometer oder so, ne? Für Südafrika scheint es eine Version zu geben ohne Assistenten. Gar keinen.
Oha.
Also normalerweise bei modernen BMWs, das kennen ja die meisten von euch, die schon mal so ein Auto gefahren sind, hast du in der Mitte den Warnblinker und daneben diesen Knopf, der so grün oder orange leuchtet,
ja.
Wo du die Assistenzsysteme einzeln anstellen kannst und sowas. Erstmal hat er diesen Knopf gar nicht. Da ist einfach nur ein langer Warnblinker.
Mhm.
Und das Auto hatte, Real Talk, es hatte nur Einparkhilfe und Rückfahrkamera. Punkt. Kein Spurhalte, kein Abstand, kein Totwinkel, gar nichts.
Krank. Okay, kann man die Autos hierher importieren?
Hast halt einen Rechtslenker.
Ah ja, das ist blöd. Stimmt, habe ich kurz vergessen. Ja.
Ja, aber vielleicht solltest du jetzt überlegen, nach Südafrika auszuwandern.
Aber es ist wahrscheinlich extrem gefährlich dann.
Ja,
alle dann ohne Assistenten fahren, das wird ja drunter drüber gehen.
Ja, klar. Ist ja auch nicht so, dass die Leute da auf den Ladeflächen von den Pickups mitfahren.
Nein, nein, nein.
Also da übrigens, das kann ich auch noch ganz kurz an dieser Stelle zur Anekdote hinzufügen, da Pickups auch extrem beliebt. Ne?
Ja, klar.
Weil einfach, das sind einfach 20 Sitze da.
Oh, kannst du mal weg. Aber der Wagen kommt ja auch daher, passt also ja gerade.
Ja, eben.
Ja.
Aber ich fand's krass, weil das habe ich noch nie gesehen. Also, dass es gar nicht die Taste überhaupt bei BMW gibt, schon heftig.
Ja, krass.
Ja.
Wird man neidisch.
Ich wusste, dass dir das gefällt.
Ja.
Gehen wir noch mal zurück jetzt zu unserem Amarok. Denn da gibt es wirklich ein Teil, ein Bauteil im Innenraum, das wirklich sehr ungewöhnlich ist. Und zwar der Gangwallhebel.
Mhm. Das sieht man so gar nicht nach VW aus, ne?
Nee. Könnte sein, dass das auch gar nicht VW ist, ne?
Ach, meinst du?
Ja, ich glaube, das ist ein Gleichteil aus dem Ford Ranger. Und dieser Gangwallhebel, ich finde, der sieht aus wie so ein Alien-Kopf.
Ja, von diesem Alien vs. Predator, ne?
Genau.
Ja, stimmt, ja.
So sieht der aus.
Ja.
Also wirklich ein ganz wildes Ding. Und auch von der Bedienung her ist der relativ speziell. Also du musst irgendwie vorne draufdrücken und dann nach hinten ziehen. Also du ziehst ihn schon so durch Gassen, obwohl es Shift-by-Wire ist. So, also es ist schon ein komisches Gefühl. Aber einfach super untypisch, ne?
Und was ich auch krass finde, wie viel Platz der wegnimmt. Also der Gangwallhebel an sich ist schon wirklich ein Trümmer. Und dann drumherum ist nochmal so eine unnötig große Blende gefühlt. Also die halbe Mittelkonsole ist einfach schon weg.
Ja.
Nur für diesen Gangwallhebel.
Ja.
Und das kennt man ja gerade heutzutage eigentlich genau andersrum, dass der eigentlich nur so ein ganz kleiner Nupsi ist und drumherum hast du irgendwie 14 Getränkehalter und weiß ich wie viele Tasten. Und hier hast du einfach, weiß ich nicht, wie viel Fläche verschenkt, nur für diesen Gangwallhebel.
Ja, das stimmt. Immerhin hat VW unterhalb des Infotainment-Displays auch noch ein paar so Kippschalter, angedeutete Kippschalter gemacht, dass du zumindest sowas wie Warnblinker, Lautstärke, Park-Distance und sowas kannst du da noch mal direkt einfach über eine Taste anwählen, nicht nur übers Display. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Wie gesagt, wir denken dran, dass wir das Auto vielleicht auch mit Arbeiterhandschuhen fahren. So, ne? Mhm. Dann bist du mit Touchscreen, glaube ich, aufgeschmissen.
Das stimmt. Und die Tasten, finde ich, sehen richtig gut aus.
Mhm.
Ich finde das richtig cool gemacht. Also das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja. Was dann wieder richtig Nutzfahrzeug ist, ist die ganze oder sind die ganzen Verstaumöglichkeiten, ne?
Ja.
Das ist übelst krass. Also du hast doppeltes Handschuhfach oben, unten. Du hast überall Staufächer, mega viele Ablagen und alle halt auch richtig groß, ne?
Ja, alles richtig ordentlich dimensioniert. Auch oben so auf dem Armaturenbrett drauf. Das kennt man ja auch eher eigentlich von so Transportern, dass da nochmal so ein Fach drin ist.
Ja.
Also sehr, sehr praktisch.
Absolut. Und ich finde auch, das Auto hat ein sehr gutes Platzangebot, ne?
Ja.
Also sowohl vorne als auch hinten. Wir haben uns ja auch mal hinten reingesetzt für die Bilder und so, und um das mal zu testen. Man darf ja nicht vergessen, das ist quasi wie ein normaler PKW, aber dann hast du noch diese riesige Ladefläche halt hinter dir, ne?
Ja.
Du sitzt aber auch hinten, finde ich gut. Du sitzt jetzt nicht so, ich bin mal ein Hilux gefahren, das war so ein anderthalb Kabinenteil. Da sitzt du hinten wirklich, das ist absolut basic gewesen, aber wie auf so einer Platte.
Das ist so eine Bank gefühlt.
Und die Lehne ist komplett 90 Grad Winkel. Mhm. Das war, da hättest du wirklich vielleicht eine halbe Stunde drauf sitzen können. Hier im Amarok mit der Doka, da sitzt du ganz normal. Es sind normale Sitze, es ist eine normale Sitzbank.
Ja.
Also das finde ich gut. Natürlich muss man jetzt auch sagen, dass grundsätzlich im Innenraum relativ viel Hartplastik verbaut ist. Finde ich aber nicht schlimm.
Nö, es passt ja zu der Fahrzeugklasse.
Genau, das ist dann wieder so passend zum Nutzfahrzeug.
Ich finde sowieso, dieser Spagat aus Moderne und Nutzfahrzeug ist da im Interieur wirklich komplett gelungen. Also ja. Ich finde es wirklich richtig, richtig stimmig. Es passt alles, sieht alles relativ geradlinig aus, nicht so verschnörkelt oder sonst irgendwas. Es sieht alles praktisch aus, es sieht alles rustikal aus. Es fühlt sich rustikal an. Und da erwarte ich ja kein beledertes Armaturenbrett oder was weiß ich, was für ein Quatsch. Das ist wirklich alles nutzbar, vernünftig. Und sieht trotzdem aber nicht altbacken aus.
Und gleichzeitig, für alle, denen das halt wichtig ist, hast du ja trotzdem alles Wichtige technologisch gesehen an Bord. Wie gesagt, ja. Du hast CarPlay an Bord, du hast Einparkhilfe, du hast ja alles. Und eigentlich noch mehr, als du brauchst.
Ja.
Also finde ich auch sehr gelungen. Also das haben die gut hinbekommen. Aussteigen aus diesem Kapitel würde ich gerne mit dem Türöffner innen.
Den habe ich mir nicht angeguckt.
Weil der ist wirklich, also du hast ihn ja offensichtlich benutzt, aber vielleicht ist er dir nicht im Gedächtnis geblieben. Ach,
der war in dieser Griffmulde, ne?
Genau.
Ja, stimmt. Ja.
Ultra speziell. Also so einen Türöffner habe ich noch nie gesehen.
Ja.
Du hast quasi eine Griffmulde, da musst du dann reingreifen, da ist dann ein länglicher Part und den ziehst du zu dir.
Mhm.
Also klingt ultra kurios und ist auch wirklich, habe ich wirklich noch nie so gesehen. Aber wenn du drin sitzt, ist es total intuitiv, weil du weißt, es geht nicht anders. Du fasst da halt rein und merkst es. Aber es ist super speziell.
Es ist halt vor allem eine etwas ungewöhnliche oder unnatürliche Handbewegung, sag ich mal.
Genau.
Also das Handgelenk ja schon ziemlich einknickt irgendwie. Aber ja, funktioniert.
Ja, ist halt auch speziell und ein bisschen versteckt so, ne? Mhm. Wenn man es nicht weiß, sucht man erstmal nach einem normalen Türöffner, ist halt nicht da. Dann findest du den. Das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal loswerden. Und damit kommen wir dann zu den technischen Daten.
Technische Daten.
Den Amarok gibt es mit 3 Motorisierungen und alle 3 stammen von Ford. Es sind 3 Dieselmotoren, also ausschließlich Diesel, kein Benziner, zumindest nicht in Deutschland. Es gibt einen 2 Liter Vierzylinder mit wahlweise 170 oder 205 PS und das Topmodell, einen 3 Liter Sechszylinder mit 241 PS. Den Sechszylinder erkennt man übrigens direkt von außen, weil dann im Kühlergrill vorne ein V6 ganz klein ganz kleines Symbol drin ist.
In jeder Ausstattungslinie?
Ich glaube fast ja, weil den gibt es ja gar nicht in den Basisausstattungen.
Ja, ja, gut. Ja.
Gibt es ja dann erst in den höherwertigen Ausstattungen. Mhm. Wir haben ja schon eingangs gesagt, den Sechszylinder sind wir aber nicht gefahren.
Nee, das stimmt. Wir hatten den mittleren quasi, also den 2-Liter reinen Vierzylinder-Diesel mit der höheren Leistung. Das wird erzielt durch eine Biturbo-Aufladung. Der andere hat nur ein Single-Turbo.
Ich finde tatsächlich auch Turbo hört man. Selbst in dem Sound, ne? Das hört man ganz gut raus.
Klar. Wir haben ja auch noch den Motorcode DXKD. Und spätestens da hört man schon, das klingt aber nicht nach VW. Nee. Wir haben ja eigentlich immer gerne so ein bisschen längere, außer halt beim Golf 2 Country.
Ja.
Wie war der noch genau? Weißt du noch?
Nee, weiß ich nicht
mehr. 1P.
1P. Mhm. Das ist deine. Wenn meine Spezialität Türgriffe sind, ist deine Spezialität Motoren.
Ja, ne? Motorcodes, ja. Da gehe ich drin auf. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie feiere ich das.
So hat jeder sein Fable.
So ist es. Naja, also wie gesagt, wir hatten auf jeden Fall 205 PS an Bord. Das Ganze dann mit 500 Newtonmetern, schon bei 1750 Umdrehungen. Also sehr früh einsetzend.
Und auch ein hoher Wert, darf man nicht vergessen. Ja, ne? Also wir erinnern uns an den Boxster aus der letzten Folge. Klar, ein Benziner. Aber das Auto hatte nominell mehr PS, aber gerade mal 280 Newtonmeter. Ne? Also der hier hat fast das Doppelte.
Aber halt auch ein Sauger, ne?
Klar. Übrigens, vielleicht noch mal, sorry, ich muss dich jetzt doppelt unterbrechen, aber du kannst gleich weitermachen. Nur noch mal als Einschub. Der Sechszylinder im Amarok hat nur, in Anführungsstrichen, 100 Newtonmeter mehr. Ne?
Mhm.
Also ich finde diese 500 Newtonmeter, das ist wirklich ein Trumpf.
Ja, ist schon ein krasser Wert, auf jeden Fall. Was jetzt nicht so krass an Werten ist, sind vielleicht die Fahrwerte.
Ja,
hätte okay. Aber auch niemand wahrscheinlich anders erwartet. 0 auf 100 schaffen wir in 10,5 Sekunden. Mhm. Und wir haben amtlichen Topspeed von 180 km/h.
Ja, also sagen wir mal so, im Quartett wären das jetzt nicht die Top-Werte. Da würde man wahrscheinlich beim Amarok eher auf Länge gehen.
Ja, das stimmt. Wäre wahrscheinlich besser.
Da würde er dann eher trumpfen.
Mhm. Ja, ansonsten gibt es den Wagen wahlweise mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder mit einer 10-Stufen-Automatik. Das hatte Jan ja schon in der letzten Folge angeteasert, dass wir eine 10-Stufen-Automatik an Bord haben. Das ist ja nun wirklich eine Seltenheit.
Absolut. Also 10-Gang-Automatik, meines Wissens nach hat Lexus auf jeden Fall noch 10-Gang-Automatik. Ford logischerweise, von denen stammt nämlich diese 10-Gang-Automatik auch. Und ich weiß gar nicht, ob es noch einen Hersteller gibt. Also ich will da nicht auf Vollständigkeit hier plädieren. Von daher, wenn ihr es wisst, schreibt uns gerne. Achtungfahrspaß@gmail.com ist die Adresse. Falls es noch andere Hersteller gibt, die ebenfalls 10-Gang-Automatiken verwenden. Aber es ist auf jeden Fall sehr besonders. Und an der Stelle zumindest schon mal die Frage, bist du vorher schon mal ein Auto mit 10-Gang-Automatik gefahren?
Zumindest nicht bewusst. Ich glaube nicht.
Okay. Ja. Ich meine, der Lexus LC hat auch 10-Gang-Automatik.
Aha.
Ja, also es ist, wie gesagt, sehr, sehr speziell. Und ich bin froh, dass wir diese Automatik an Bord hatten. Denn ich finde, das ist einfach was das Auto sehr besonders macht.
Mhm.
Wie sich das fährt, das klären wir dann gleich. Wir haben allerdings vorher noch ein paar wichtige weitere Fakten. Denn wir haben hier Allradantrieb, also 4Motion an Bord. Das haben wir ja auch schon über den Aufkleber gelernt. Ist allerdings jetzt beim Amarok nochmal speziell, weil das ist quasi ein zuschaltbarer Allradantrieb. Also der ist semi-permanent mit elektronischer Lamellenkupplung und Differentialsperre auch. Also wir können auch mit Hinterradantrieb fahren.
Mhm.
Können aber eben auch Allradantrieb zuschalten. Und dann, das habe ich als Nicht-Pickup-Experte auch gelernt, über den Hilux beispielsweise, besonders wichtige Daten sind Anhängelast. Da haben wir hier bis zu 3,5 Tonnen. Stützlast, 210 Kilo. Und natürlich die Zuladung. Und da haben wir hier über eine Tonne, die wir zuladen können. Und das ist besonders wichtig, denn beim Vorgänger sollen es wohl nur 700 Kilo gewesen sein.
Mhm. Und das ist schon ein bisschen dürftig. Wenn du überlegst, mit 4 Personen drin und wenn du dann noch ordentlich hinten was zuladen willst, schon schwierig.
Ja, da können keine 20 Leute mitfahren.
Können wahrscheinlich schon, das wäre nur nicht zugelassen.
Ja, und dann habe ich hier noch zwei weitere Werte. Ja. Bodenfreiheit hatte ich, glaube ich, einmal schon mal erwähnt, 23 Zentimeter. Und Wattiefe, also für Wasserdurchfahrten, 80 Zentimeter. Auch das ist mehr als beim Vorgänger. Da profitiert eben der Amarok doch von der Ford-Plattform. Und ebenfalls vielleicht noch wichtig, 80-Liter-Tank. Weil wir regen uns hier ja häufig drüber auf, wenn es kleine Tanks gibt. 80 Liter ist schon mal ein guter Wert.
Ja, auf jeden Fall. Gerade in der heutigen Zeit. Das ist wirklich top. Jetzt bei den ganzen Werten, die du so rausgehauen hast, haben wir einen wichtigen Wert vergessen, den wir eigentlich immer nennen. Das ist das Leergewicht.
Ja.
Und zwar haben wir hier 2,2 Tonnen. Schon nicht wenig, aber in der Klasse ja auch vollkommen okay.
Ich wollte gerade sagen, klar ist das nicht wenig, also grundsätzlich ist es einfach viel. Aber wenn man überlegt, dass teilweise ja heutzutage auch schon Mittelklasse-Limousinen 2 Tonnen wiegen, ja, so, finde ich das dann wieder bei so einem Trumm, der ja einen Leiterrahmen hat und sowas, geht das eigentlich schon wieder fast. Relativiert klar. Sich, ne?
Ja.
Und wir haben natürlich auch einen Preis. Und zwar den Basispreis des Amarok, der liegt bei 50.444,10 €.
Und ich habe jetzt so gedacht, hätte man das nicht geschafft, den knapp unter 50 anzubieten?
Wahrscheinlich. Aber ich glaube fast, deshalb ist das ja auch so ein krummer Preis. VW hat ja eigentlich keine krummen Preise. Ist eigentlich nur für Mercedes. Das wird sicherlich so ein Netto-Ding sein. Ja. Das Auto kaufen alle netto.
Ja, stimmt.
So, vermute ich jetzt mal. Aber was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, ich habe natürlich mal geschaut, was kostet denn so ein Ranger mit Doka, weil wie gesagt, den gibt es auch mit Single-Kabine und dem gleichen Antrieb hier in Deutschland. 43.185,10 €. Also mal eben über den Daumen 7.000 € weniger für ein sehr ähnliches Auto.
Vor allem gerade so die wichtigen Parts wie Motor, Getriebe sind halt wirklich gleich.
Ja.
Finde ich 7.000 € Aufpreis schon
nicht wenig.
Eine Stange Geld. Also,
oh. Absolut. Das Live-Modell, das wir gefahren sind, also Amarok Live, das ist ja quasi die zweite Ausstattungsvariante, den gibt es ab 56.407,19 €. Und der Vollständigkeit halber haben wir natürlich auch einen Testwagenpreis. 59.896 €. Das wiederum finde ich fast schon in Relation okay, weil ja relativ viel an Bord ist. Ist ja eigentlich nichts, was einem fehlt.
Nö, also gerade bei so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nutzfahrzeug. Genau. Das ist ja jetzt kein kompletter mehr so als Live, sag ich mal, aber trotzdem, dafür ist es dann wieder in Ordnung für die heutige Zeit.
Ja.
Und es ist knapp unter 60 geblieben.
Ja, siehst du.
Fürs Gefühl besser.
Psychologisch ist das ja, wichtig.
Ist wichtig, auf jeden Fall.
Alles klar. Ich würde sagen, es wird Zeit, loszufahren.
Fahren.
Erstmal interessant, das passt, finde ich, wieder dann zu diesem roughen Eindruck. Wir haben noch einen Schlüssel zum Reinstecken, ne?
Ja,
nichts ganz irgendwie klassisch. Kieles oder so. Wir haben hier einen Schlüssel, den stecken wir rein, den drehen wir um.
Ja, und da habe ich noch überlegt, fällt dir irgendein anderes Auto so einfach mal eben auf Anhieb ein, was das heutzutage noch hat?
Modern, meinst
du? Ja, also was heute noch so zu kaufen ist, wo du wirklich den Schlüssel noch ganz klassisch reinsteckst. Ich habe echt überlegt, das Gefühl fällt mir nichts mehr ein.
Euer Ibiza oder nicht?
Ja, aber der ist ja auch schon wieder ein paar Tage älter.
Aber wahrscheinlich wird es ja immer noch geben, ne?
Ja, stimmt. Ja, hast recht.
Perfekt. Das ist auch noch was bei dir zu Hause steht.
Ja. Siehste.
Ja, aber es
also
ist
fällt dir einer ein, perfekt.
Es ist auf jeden Fall eher die Ausnahme. Das können wir, glaube ich, ja, festhalten.
Von der Basis muss man ja sagen, es ist ja auch schon irgendwie ein 8 Jahre altes Auto, so gesehen.
Das stimmt, ja. Also, das war nur ein bisschen dumm.
Ja. Gehen wir zum nächsten Thema.
Alles klar, da würde ich gerne über die Sitzposition sprechen. Denn wir haben jetzt ja eben schon gesagt, so der Einstieg, das fühlt sich schon alles gut an, wenn du da an dem Griff sich so hochziehst und so. Und dann sitzt du auch richtig hoch. Das finde ich geil. Das ist eine richtig hohe Sitzposition und nicht so pseudomäßig hoch, ne?
Ja, das stimmt. Also du hast schon das Gefühl, als wenn du über den meisten Leuten auf jeden Fall unterwegs bist und so auf einer Höhe bei diesen Transporterfahrern bist.
Ja,
und sowas.
Wirklich. Du hast einen guten Überblick. Und ich habe ja nun wirklich den perfekten Vergleich gehabt, weil ich wirklich aus dem Passat in den Amarok gestiegen bin. Klar, der Passat ist ein normales Auto, aber es ist jetzt ja auch halt, ist ja kein Sportwagen, wo du auf dem Boden sitzt, ne? Ja. Aber das war richtig wie Erklimmen des Fahrersitzes, so.
Ja, das stimmt. Aber was sagst du zu dem Sitz an sich?
Ja, der ist nicht so stark ausgeformt, ne? Das ist so ein Plattensitz irgendwie so, ne?
Das stimmt. Trotzdem fand ich witzig, dass die Sitzwangen irgendwie so ein bisschen spürbar sind, weil das erwarte ich irgendwie in so einem Auto überhaupt nicht. Und ist bei Weitem nicht eng geschnitten oder sonst irgendwas. Aber irgendwie rechnet man eigentlich damit, dass das einfach so eine ganz platte Sitzfläche irgendwie ist.
Mhm.
Deswegen fand ich das erstmal ungewohnt. Ich dachte, du sitzt so hoch, es fühlt sich alles so rustikal an. Und dann merkst du dann doch irgendwie an den Beinen an der Seite, dass da was ist. Fand ich irgendwie, weiß nicht, komisch zu verarbeiten.
Ja. Ja, ging mir nicht so, muss ich sagen. Also ich fand.
Aber du sitzt ja auch nicht wie so ein Larry, das hatten wir ja schon mal.
Das hatten wir ja schon. Gerade erst in der CLE-Folge erwähnt.
Deswegen.
Also mir ist mehr im Gedächtnis geblieben, dass man halt so schön hoch sitzt. So, jetzt haben wir also quasi Platz genommen, das Auto angelassen und jetzt nehmen wir den Alien-Kopf in die Hand. So, und ziehen den nach hinten auf D. Und dabei, das habe ich bewusst vorne vorhin noch außen vor gelassen, fallen einem dann vielleicht an der Seite noch mal so Tasten auf. Und das ist wirklich super speziell, denn du hast an der Seite einen Knopf, wo M draufsteht.
Mhm.
Für manuell.
Ja.
So. Es gibt aber keine Schaltwippen bei diesem Auto. Das heißt, du schaltest über Plus- und Minustasten an dem Schalthebel. Das ist die Ultra, also du bewegst nicht den Schalthebel, du hast nur diese Tasten. Das finde ich schon mal von der Idee her komplett irre irgendwie so, weil da kommt ja, also wahrscheinlich kommen die wenigsten sowieso darauf, bei ihrem 10-Gang-Automatik Amarok überhaupt selber schalten zu wollen. Aber wenn ich das mache, dann mache ich das am Schalthebel über eine Taste.
Mhm. Ich vermute, dass es einfach für so Extremsituationen eher gedacht ist und nicht, dass du jetzt gerade auf der Landstraße sagst, ich hau jetzt mal hier die Gänge durch, sondern eher, dass du jetzt gerade dich festgefahren hast oder irgendwie die Übersetzung halt anders brauchst, wie auch immer, und dann halt da mal eben den Gang wechseln kannst. Also wird ja für nichts anderes gedacht sein.
Absolut. Ich bin mir auch sicher, dass das genau für sowas ist, aber ich finde halt diese Anordnung trotzdem, also kenne ich zum Beispiel kein anderes Auto, was am Schalthebel Tasten hat, also wo du nicht den Schalthebel nochmal bewegst.
Ja.
Am Schalthebel schalten kennt man ja von vielen Autos, aber dieses mit den Tasten fand ich total irre.
Ja.
Und ich muss dazu sagen, bevor wir, das haben wir ja schon häufig hier gesagt, wir versuchen uns ja jetzt nicht explizit vorher schon einzulesen, ne?
Mhm.
Und ich war mir nicht sicher, ob das Auto eine 10-Gang-Automatik damals hatte. Ich weiß noch, wir sind dann so losgefahren und so innerorts und dann habe ich eben über diese Tasten mal versucht, möglichst schnell in den höchsten Gang zu schalten und kam immer nur bis 9.
Mhm.
Dachte noch so, also scheinbar doch nur 9-Gang-Automatik, ne? Liegt daran, dass die Drehzahl halt noch viel zu niedrig war für den 10., weil der 10. wirklich ein reiner Overdrive ist, ne?
Mhm.
Also das kann man schon mal vorweg sagen. Und es fühlt sich irre an, wenn du an diesem Schaltknopf die ganze Zeit so plus, 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 plus und dann bist du bei 9.
Ja.
Also allein diese 10 Stufen, dass du weißt, dass es die hat, finde ich krass.
Ja, das stimmt, ja.
Was sagst du denn zum Motor?
Um ihn mit einem Wort zu beschreiben, müde. Also da ist wirklich niemand zu Hause, finde ich. Ich fand das so krank träge. Und ich finde, also das würde ich jetzt gerne noch mal eben erwähnen, für die treuen Zuhörer unter euch. In Folge 4 habe ich ja gesagt, der VW Passat.
Ja.
Ich fand den Motor gar nicht so träge. Und so, Jan hat ja gesagt, ah, geht ja gar nicht, total langsam. Man muss dazu sagen, ich kam halt aus diesem Amarok. Wir sind genau andersrum gefahren. Also ich bin erst in Amarok gefahren und dann in den Passat. Und durch das Gewicht, gepaart mit diesem Motor, kam mir das Auto einfach krank langsam vor. Und deswegen saß ich wahrscheinlich danach im Passat und hab gedacht, Mensch, der ist ja halbwegs spritzig. Weil, also, ich finde wirklich, da ging 0, gar nichts.
Mhm. Ja, also, ich finde, klar, das ist alles andere als ein spritziges Auto und so, aber irgendwie würde ich sagen, dass der Motor passt.
Was?
Ja.
Okay.
Weil der, also wenn du jetzt die Gänge nicht ausdrehst, sondern einfach nur so losbeschleunigst, dadurch, dass der, ich hole ein bisschen weiter aus, die Automatik, die schaltet wirklich fast unbemerkt, finde ich. Also die schaltet so verschliffen, dass du gar nicht merkst, in welchem Gang du fährst. Deshalb war ich auch irgendwann dabei und habe mal durchgeschaltet. Also die Automatik ist krass, weil du merkst kaum, wie oft der schaltet. Und wenn du nicht so viel Leistung abrufst, also ich gebe dir recht, wenn du wirklich raufpaddest, dann klingt das Ding auch unnormal angestrengt und es passiert trotzdem wenig. Aber wenn du jetzt nur mal so, ich sag mal, mit Halbgas aus einer Einfahrt oder so rausfährst und das schaltet so und dann, finde ich, hast du dadurch, dass das Drehmoment ja schon bei niedrigen Touren anliegt, passt das eigentlich. Weil das auch für mich ja kein Auto ist, mit dem ich schnell fahren muss. So.
Nee, aber das ist ein Auto, mit dem man zieht. Und ja. Ich stelle mir einfach immer vor, die Automatik hat das sehr gut weggeregelt. Also die Automatik, lasse ich nichts drauf kommen, die war top. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit dem Motor irgendwas ziehe,
ja,
der wird hoffnungslos überfordert sein.
Das haben wir ja nicht getestet, das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, aber darum geht's. Also klar, natürlich, wenn du jetzt sagst, ich fahre ganz geschmeidig los, dann schreit er dich ja auch nicht an und nix, dann merkst du es halt nicht. Okay, aber dann könntest du ja theoretisch jeden 20 PS-Motor nehmen und sagen, wenn ich ganz langsam fahre, dann stört er mich nicht.
Nee, nicht ganz langsam, aber, normal.
Ja, aber ich sag mal, sobald du halt den ein bisschen forderst und wie gesagt, wenn du zum Beispiel ziehen würdest oder mit 4 Leuten mal im Auto sitzen würdest oder was auch immer, merkst du halt, dass der hoffnungslos überfordert ist. Und also ich fand den krankmüde, ich fand den richtig grausam.
Ja, Luca wieder hier auf strenger Basis. Ey.
Ja, es ist halt wieder, es ist ähnlich wie bei dem GLE. Es ist halt ein relativ hohes Fahrzeuggewicht, nicht so hoch wie beim GLE, ja, ich weiß. Aber gepaart mit einem Vierzylinder-Diesel, das passt meiner Meinung nach einfach nicht. Da muss ein Sechszylinder rein, der einfach ein bisschen souveräner ist, der nicht die ganze Zeit klingt, als wenn er gerade irgendwie sich das letzte sonst was aus der Lunge pfeift. Also, nö, ich finde, der passt nicht.
Also, ich muss auch sagen, dass natürlich ein Sechszylinder grundsätzlich ist. Ich glaube, es gibt kein Auto, wo ein Sechszylinder nicht besser ist, so immer besser. Mhm. So, viele Zylinder ist immer gut. Aber ich fand zum Beispiel, aber das ist vielleicht auch, weil ich einen anderen Ansatz habe, nicht so gequält, dass der Wagen nicht so oder der Motor nicht so gequält wirkte wie im GLE beispielsweise. Mhm. So, ich gebe dir recht, in dem Punkt, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, weil ich auch einfach kein Hänger-Typ bin, so, weil ich auch keinen Hängerführerschein habe. Ich glaube auch, wenn du da 3,5 Tonnen ranpackst, dann wird's, glaube ich, wirklich müde. Und
oder halt auch ordentlich zulädst, wenn du hinten wirklich eine Europalette mit Stein draufklopfst oder ja, irgendwas. Und dafür ist der Wagen ja nun mal irgendwo da.
Ich habe eher so an so Fälle gedacht, so entweder, weil viele kaufen so ein Teil ja auch als Lifestyle-Ding, oder wenn du jetzt im Gelände bist, so. Mhm. Haben wir ja nun auch nicht getestet. Aber da machst du dann niedrige Untersetzung rein, Übersetzung rein, und dann hast du halt diesen Low Torque schon, diese 500 Newtonmeter schon bei 1700 Touren. Und dann, glaube ich, reicht das nämlich schon, um dich auch überall durchzuwühlen und so. So habe ich gedacht.
Ja. Ja, wie gesagt, mag sein, dass dir das reicht. Mir auf jeden Fall nicht.
Ganz witzig fand ich, also wir haben ja, glaube ich, beim Soundcheck am Anfang sehr gut gehört, der nagelt, wie so ein richtiger Diesel halt nagelt. So. Mhm. Das finde ich wiederum ganz sympathisch, so passt irgendwie zu so einem Auto.
Das ist auch bei so einem, in Anführungsstrichen, Nutzer wieder, finde ich, ist das okay.
Genau, aber wenn man ganz genau hinhört, auch im Innenraum hörst du die Turbolader. Mhm. Das fand ich wiederum kurios, ne?
Ja, das
dass
stimmt.
Dass du so ein leichtes Turbolader-Pfeifen gehört hast, fand ich irgendwie cool.
Ja, das stimmt. Was sagst du denn zu der Start-Stopp-Automatik? Hast du die an?
Nee, habe ich sofort ausgemacht.
Okay. Ich hatte die am Anfang an, weil ich nicht direkt gefunden habe, wo man die ausmacht.
Aha.
Und ich habe das selten so erlebt bei einem moderneren Auto, wie krass verzögert das war.
Ja.
Also du bist bei Ampel losgefahren, hast einen Fuß von der Bremse genommen, Gas an, war erstmal gefühlt so, also das kommt einem ja immer länger vor, als es dann wirklich ist, aber gefühlt war so 2 Sekunden nix und dann ging's los. Und dann sprang der so an, so leicht holprig und dann, oh Gott, willst du schon wieder losfahren? Das ist mir, also das habe ich lange nicht so erlebt. Das kenne ich nur von alten Autos, wo gerade so Start-Stopp neu war, dass du da teilweise dachtest, mittlerweile ist es ja, ich bin nach wie vor kein Fan von Start-Stopp, aber bei vielen Autos ist es ja geschmeidiger geworden.
Ja.
So, und bei dem, null. Fand ich überhaupt nicht geschmeidig.
Ja, okay, gut, dass du es getestet hast, wenn auch unfreiwillig, aber habe ich gar nicht getestet. Ich glaube, da haben wir auch schon häufig in diesem Podcast drüber gesprochen. Start-Stopp gefühlt eins der ersten Dinge, die wir beide ausmachen.
Ja.
Also Start-Stopp. Wie
gesagt, hätte ich es recht gefunden, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht bemerkt. Hab's aber nicht direkt gefunden.
Spurhalteassistent,
ja.
Tempowarnung.
Genau. Und
zack, alles. Kann man schon losfahren.
Ja,
ja, nee. Also gut, dass du es getestet hast. Blöd, dass es so verzögert reagiert.
Ja.
Was sagst du denn zum Fahrverhalten allgemein? Wir haben ja jetzt schon gesagt, also Leiterrahmen, Starrachse hinten, Blattfedern. Mhm. Also grundsätzlich eher altertümlich.
Ja. Merkt man auch irgendwo, finde ich aber gar nicht so schlimm. Also das Auto an sich wirkt halt extrem behäbig, so. Also ist halt, ja, logisch, also er hat halt keinen Bock auf Kurven und nix, aber das erwartest du auch gar nicht. Allein bei der Sitzposition, du guckst das Interieur und alles an, du denkst jetzt nicht, jetzt fahre ich mal irgendwie schneller um eine Kurve oder irgendwas. Und wenn du so ganz normal fährst, reicht's vollkommen aus. Ist jetzt nicht extrem komfortabel, ist jetzt aber auch nicht irgendwie extrem holprig, ist einfach, ja, rustikal.
Ja, finde ich auch. Also ich muss auch sagen, war jetzt vielleicht sogar ein Tacken besser, als ich's gedacht habe. Ich habe nämlich gedacht, der wird locker so richtig holprig sein. Ich glaube, man kennt das für diejenigen, die mal irgendwie so leere Transporter gefahren sind.
Mhm.
Die holpern ja, wenn du da über eine Bodenwelle fährst und denkst so hinten, das Auto hebt ab plötzlich. Ja. So, ne?
Ja, vor allem durch die fehlende Dämmung dann meinst du noch dazu. Das klingt ja auch, dass du denkst, oh, da ist irgendwas kaputt gegangen.
Und so war es zum Beispiel gar nicht.
Nö.
Also da war es deutlich mehr in Richtung PKW so.
Ja, absolut.
Lenkung, muss ich sagen, das ist jetzt einfach nur aus der Gänze gesprochen, ist schon indirekt, ne? Ist schon eine indirekte Lenkung so. Also ist jetzt, klar, du hast es eben angesprochen, das ist ja auch richtig, ist jetzt kein Auto, mit dem man irgendwie Kurven räubern will oder auch nur Kurven schneller fährt, aber man merkt schon auf einer Landstraße, und die sind wir nun mal einfach auch gefahren, ist schon eine indirekte Lenkung. Ist jetzt nicht LKW-Style, aber halt auch wirklich nicht so gut.
Ja, also man bekommt sehr wenig Rückmeldung. Und was ich finde, mir ist die viel zu leichtgängig gewesen für so ein Auto.
Ja.
Also sie muss halt eigentlich, finde ich, wenn ich so ein großes Auto habe, möchte ich eigentlich auch ein bisschen so, keine Ahnung, lenken müssen, richtig. Es muss ja nicht jetzt sein, wie jetzt, wenn ich keine Servo hätte oder so, aber dass man so ein bisschen mehr merkt, okay, ich fahre hier gerade einen großen Koffer, sag ich mal. Und da war das eher, ja, ging wieder so ein bisschen in diese Richtung City-Lenkung, jetzt übertrieben gesagt. Ja, war nicht meins, aber auch da, wie gesagt, nutzt es ja eh nicht. Also, nutzt es schon, du lenkst ja schon in der Regel, aber
die Lenkung mach ich ohne.
Ja, die mach ich nicht. Das lasse ich einfach. Nee, aber du fährst ja jetzt nicht irgendwie ambitioniert irgendwo lang, sondern du fährst einfach ein bisschen durch die Gegend und fertig.
Ja, das stimmt wohl. Wir sind übrigens auch mal ein Stück Autobahn, eine kleine Autobahnetappe gefahren. Auch das jetzt nicht das Metier des Amarok. Aber da muss ich sagen, laut Tacho 187. Und ich weiß, du wirst jetzt sagen, ist nicht so. Ich fand, der Weg dahin war okay. So, war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ey, das hat ja wirklich 2 Minuten gedauert. Windgeräusche allerdings bei der Geschwindigkeit dann doch sehr laut.
Also du hast gemerkt, dass du ein bisschen schneller gefahren bist, auf jeden Fall. Man hat es gehört.
Ja,
doch. Ja, ja, das stimmt. Aber ja, sonst als Beschleunigung fand ich schon recht dünn. Aber wie gesagt, ich habe auch nichts anderes erwartet. Finde ich jetzt nicht schlimm. Mich nervt dann eher dieses Lautwerden des Motors. Mhm. Weil du einfach merkst, dass der halt einfach mit dem Gewicht so ein bisschen zu kämpfen hat.
Ja, das stimmt. Was allerdings richtig cool war, das fand ich so, das war so das, was ich auf jeden Fall direkt mitgenommen habe vom Amarok. Alles fühlt sich robust an und auch beim Fahren hast du das Gefühl, dich hält wenig auf. So, du musst dir wenig Gedanken machen, auch durch diese Ballonreifen oder so. Vom Gefühl her, nicht, dass wir das jetzt gemacht hätten, keine Sorge, aber du könntest einfach auch mal über den Bordstein rüber oder einfach mal querfeldein so einfach mal abbiegen. So, das finde ich wieder ganz cool. Das ist irgendwie so eine Sorglosigkeit, die man selten bei einem Auto hat. Bei den meisten Autos bist du ja sehr vorsichtig oder denkst, oh, hier vorsichtig oder das. Mhm. Und das irgendwie, da steigst du ein und hast das Gefühl, jo, alles ist so richtig, so robust. Da kann ich alles mitmachen.
Ja, das stimmt.
Ja, also das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, das ist ein großer Pluspunkt.
Mhm. Ich habe auch noch einen kleinen Pluspunkt. Und zwar, was im weitesten Sinne auch was mit einem Assistenten zu tun hat, was ich gut finde.
Oha.
Ja, und zwar die Rückfahrkamera. Mhm. Hast du gesehen, dass du da 2 verschiedene Winkel einstellen kannst?
Muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht mehr welche.
Du kannst ganz klassisch, so wie du halt jede Rückfahrkamera kennst, nach hinten gucken. Und du kannst aber auch so quasi so, ja, wie nennt man das? Bird's View.
Top View.
Dass du von ganz oben runter guckst, dass du halt perfekt ankoppeln könntest, wenn du einen Anhänger zum Beispiel andocken willst.
Ah, ja.
Und das finde ich halt super durchdacht. Also finde ich richtig praktisch.
Anhänger, Luca.
Ja. Ja, aber das ist ja das, was ich bei so einem Auto erwarte. Deswegen, ich finde, man braucht da jetzt nicht viel über eine Bremse reden oder sonst irgendwas. Die funktioniert, der bremst, ja. Okay, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, damit bin ich jetzt auf den Ring. Sondern für mich sind halt solche Punkte dann wichtig.
Ja.
Und das finde ich einfach durchdacht. Das ist eine Kleinigkeit, die ich echt praktisch finde, wo ich sage, das ist einfach super clever, weil du das bei einer normalen Rückfahrkamera ja manchmal vom Winkel, weil es ja oftmals so verzerrt ist, dass du dann ja eher denkst, mal, wo ist es denn genau? Und so hast du, Bob, direkt Blick von oben, fährst perfekt ran, zack.
Ja, sehr gut.
Ja, fand ich irgendwie gut.
Ist ja auf jeden Fall gut, dass wir auch unterschiedliche Herangehensweisen haben. Denn wie gesagt, für mich ist Anhänger einfach kein Thema. Deshalb mache ich mir da auch wenig Gedanken drüber. Aber du bist ja jetzt ab heute Anhänger, Luca.
Genau, richtig. Teste ich aber jetzt bei jedem Auto.
Ja, egal, ob
Anhänger, egal, was, ob der eine Kupplung hat oder nicht. Könnte man gut mitziehen? Nö, geht beim Boxster nicht.
Ja, siehste. Ja,
schlecht.
Ich habe noch wirklich eine absolute Kuriosität. Und die hat nochmal wieder mit dem Alien-Kopf zu tun. Ne? Ist dir das aufgefallen? Ich glaube, ich habe es dir sogar noch gezeigt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wenn du das Auto ausschaltest, ja, ne?
Doch.
Und du lässt den Wahlhebel vorher auf D, dann wandert der wirklich wie von Geisterhand automatisch nach vorne auf P.
Ja.
Dann ist wirklich ein Alien. Also, ja, glaub, das ist wirklich ein Alien.
Jo, ist besessen der Wagen, glaube ich.
Das fand ich ultra spektakulär. Ich habe das mehrfach gemacht, um zu gucken. Das fand ich echt, da merkst du dann halt, dass es Shift by Wire ist. Spektakulär.
Mhm.
Und mit diesem Fakt, wenn du nichts mehr hast, würde ich gerne in das Fazit gehen.
Ja, gerne.
Fazit.
Ich muss tatsächlich sagen, also ich bin überhaupt kein Pickup-Typ so. Ich glaube, das kam auch ganz gut rüber. Und ich sehe auch nach wie vor hier in Deutschland irgendwie den Use Case für so ein Pickup echt undeutlich. Jetzt in Südafrika, wie gesagt, irgendwie passt das da so hin. Wenn das Wetter auch gut ist, dann, also permanent gut ist, dann versteht man auch, da kann man mal eben was raufschmeißen, so. Macht irgendwo Sinn. Ob ich es mir dann da kaufen würde, weiß ich nicht. Aber da, finde ich, versteht man das. Hier in Deutschland, gerade hier in Norddeutschland, sehe ich es irgendwie undeutlich. Dennoch fand ich es einfach mal eine coole Erfahrung, mal wieder ein Pickup zu fahren. So viele bin ich davon auch noch nicht gefahren. Und ich muss sagen, was mich eigentlich so am meisten überzeugt hat, also ein Feature, wo ich wirklich gespannt drauf war, war diese 10-Gang-Automatik. Mhm. Und da muss ich sagen, die 10-Gang-Automatik an sich überhaupt mal zu erleben und eigentlich sie ja auch nicht wirklich zu erleben, weil man kaum was davon spürt, fand ich cool, weil es halt so selten ist.
Mhm.
Das heißt, grundsätzlich war es einfach eine interessante Erfahrung. So ein Auto kaufen würde ich mir, glaube ich, in keinem Fall.
Mhm.
Ja.
Okay. Ja, also wie du ja schon sagst, in Deutschland sind Pickups ja nicht besonders weit verbreitet. Und irgendwie merkt man da doch, dass man irgendwie wenig Berührungspunkte mit so einem Auto hat und irgendwie auch so wenig so richtig versteht, was, also warum man sich das holen sollte, sag ich mal. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie schwingt die ganze Zeit bei mir so mit, dass ich denke, das ging den Ingenieuren gefühlt genauso. Also ich finde irgendwie immer so ein deutscher Pickup, der hat irgendwie, weiß nicht, also dem fehlt so ein bisschen dieses Coole von so einem Ami, wo man sagt, das ist halt irgendwie ein cooler Pickup so. Er ist halt nicht cool, ist halt so, ja, ist halt irgendwie so da. Also jetzt irgendwie nicht so ein Lifestyle-Objekt, finde ich irgendwie. Und ich weiß nicht, also ich kann nicht sagen, er macht ja nichts schlecht so, aber irgendwie passt es einfach nicht in meinen Augen. Liegt aber, wie gesagt, wahrscheinlich auch daran, dass man selber einfach so überhaupt keinen Bezug dazu hat.
Mhm.
Es scheint ja irgendwie weltweit zu klappen, also die scheinen ja gut zu verkaufen und wahrscheinlich ist dann dieses, ja, kommt aus Deutschland der Wagen, ist solide, funktioniert und deswegen kaufen sich die Leute den auch. Und es gibt wahrscheinlich auch viele, die ihn wirklich richtig nutzen und dann ist egal, ob der irgendwie cool ist oder nicht, sondern er funktioniert halt und das ist wahrscheinlich das, was vielleicht bei einem Amarok einfach besser ist als bei einem Ami oder sowas. Aber in meinen Augen denke ich immer so, wenn ich mir jemals ein Pickup holen würde, wäre es zu 1 Million% ein Ami.
Ja.
Also ich würde nie auf die Idee kommen, sie mir dann Deutschen oder ein, was weiß ich was von sonst wo zu holen. Oder maximal vielleicht noch ein Hilux, das würde vielleicht auch noch passen.
Ja.
Aber halt auf jeden Fall nichts Deutsches so. Und ja, dementsprechend irgendwie ist das so in meinen Augen nichts Halbes und nichts Ganzes so richtig. Aber wie gesagt, VW wird auch mit Sicherheit nicht auf irgendwelche Kunden abzielen wie dich und mich.
Ja, wir haben es ja eingangs gesagt, an und für sich ist der Wagen überhaupt nicht für unseren Markt entwickelt und trotzdem ist es bemerkenswert, dass sie ihn doch hier anbieten und ich glaube, er hat ja eine Fanbase. Die ist zwar klein, aber ich glaube, die Fanbase an sich gibt es und es gibt ja auch abseits von uns, glaube ich, ein paar Use Cases, die dann gesehen werden, ob nun als Zugfahrzeug, ob als Baustellenfahrzeug oder ob hier als so ein Wohnmobilumbau. Du kannst hier da hinten da diese Dinger, da diese Koffer drauf bauen. Es gibt ja so ein paar Use Cases. Wir sehen diese Use Cases nur nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Also der Amarok ist, glaube ich, das kann man ganz gut so als Fazit sagen, ist ein mega solides Auto.
Mhm.
Ich fand sogar den Innenraum eigentlich das Beste an dem Auto. So,
ja,
dieser Innenraum, dieser Mix aus rustikal und trotzdem funktional und dabei aber auch modern.
Ja.
Das haben sie sehr gut hinbekommen.
Ja, stimmt. Ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Aber jetzt nochmal die abschließende Frage. Hattest du Fahrspaß?
Da würde dich jetzt die Antwort wahrscheinlich überraschen. Irgendwie schon.
Oh.
Ich hatte irgendwie einen anderen Fahrspaß. Vielleicht war es dieser Redneck-Fahrspaß, den ich hatte.
Hm?
So. Vielleicht lag es auch bei mir wirklich daran, dass ich aus dem Passat in diesen Amarok eingestiegen bin. Also dieser direkte Wechsel. Weil, habe ich ja schon gesagt, der Passat ist auch ein grundsolides Auto, aber das ist wirklich sterbenslangweilig.
Mhm.
Und dann steigst du in diesen Amarok ein und plötzlich ist alles spektakulär. Und du denkst, ui, krass, das und dies und ich sitze hier oben und das ist auch ganz anders und hinter mir noch eine Ladefläche. Und deshalb muss ich sagen, ich hatte Fahrspaß.
Mhm.
Und du?
Nö. Kein bisschen. Also weder in dem Amarok noch in dem Passat. Ja, also weiß ich nicht. Weil's, also klar, war irgendwie ein paar Sachen anzugucken, war ganz interessant, aber vom Fahren an sich, weiß ich nicht, hat mich 0,0 abgeholt.
Okay. Ich habe aber noch eine andere Frage.
Oha.
Weil wir jetzt ja beide gesagt haben, wir sind jetzt nicht so die Pickup-Fanatiker.
Mhm.
In deiner Traumgarage, ne? Unlimited Budget.
Mhm.
Stünde da ein Pickup?
Ich würde es nicht 100% ausschließen, weil jetzt so zum Beispiel so ein Ram TRX finde ich ziemlich cool oder auch ein Raptor.
Okay.
Also die Teile finde ich irgendwie ganz cool. Sehe ich mich jetzt in Norddeutschland nicht unbedingt mit. Ich glaube, damit durch die Stadt wird schwierig. Aber je nachdem, wo man leben würde, würde ich es nicht 100% ausschließen. Aber da hätte ich schon sehr, sehr viele Autos in der Garage, bevor ich irgendwann mich mit dem Thema Pickup auseinandersetzen würde, so denke ich. Also da muss ich schon wirklich sagen, jetzt habe ich alles abgehakt, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wohin mit meinem Geld. Mhm. Jetzt hole ich mir nochmal ein Pickup vielleicht.
Okay.
Und bei dir?
Ja, 3 Stück.
3?
Ja.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Also als erstes ein Dodge Ram SRT 10.
Okay.
Finde ich unnormal geil. Also ein Ram mit
Viper-Motor. Ja, der Viper,
Motor ist halt mega geil. Ist ja allein schon mega cool.
Ja, würde ich auch nicht haben wollen, ja.
Doch, würde ich gerne haben wollen. Dann G63 6x6 würde safe bei mir in der Garage stehen. Also das Auto ist ja ein Muss.
Für die Stadt.
Genau, klassisch.
Ja.
Und dann, weil wahrscheinlich, wenn es Unlimited Budget wäre, würde ich ja nicht nur hier wohnen. Also die Autos wären für hier, ne? Mhm. Die kannst ja hier auch gut fahren.
6x6 in Hamburg.
Ja, klar.
Ja, ja, stimmt.
Kannst
ja.
immer nicht abgeschleppt werden.
Ja.
So, gut. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Kannst parken.
Du findest ja eh niemals einen Parkplatz, von der
kannst
du einfach.
Oder kannst irgendwo parken, einfach stehen bleiben, weil kann ja keiner was machen. Kriegst ja nicht mal eine Parkralle an diese Reifen.
Ja,
stimmt. Das ist eigentlich perfekt.
Ja, super, ja.
Und dann für die USA, damit du da auch standesgemäß unterwegs bist, würde ich mir so einen Mega Raptor kaufen. Kennst du die?
Nee.
Die sind übelst krass. Die habe ich mir auf der SEMA gesehen in Las Vegas. Ist quasi wie ein Raptor, aber das sieht aus, als wäre der mal anderthalb genommen. Also wirklich, mein Kopf geht bis zum Trittbrett. So, da beginnt das Trittbrett bei so einem Mega-Raptor.
Ja.
Da, und das Ding finde ich.
Gut, also ich sag mal, wenn ich noch einen Wohnsitz in Amerika hätte, dann würde ich mich auch in so einem richtig unnötig riesigen Pickup sehen. Das schon. So höher da, gelegt und sonst was einfach.
Riesige Offroad-Reifen, so. Kannst einfach über irgendwelche niedrigen Wände drüber fahren und so.
So eine Schiffshornhupe dann, da irgendwie sowas. Ja, ja, da sehe ich mich dann auch drin, ja.
Ja, also soll jetzt hier keiner sagen, dass wir engstirnig sind. Wir sind super offen Pickup gegenüber. Stimmt. Müssen halt so Monster-Dinger sein.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort.
Ja, würde ich auch sagen.
Dann können wir jetzt noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Hast du da einen Teaser für uns?
Ja, es wird auf jeden Fall sehr kraftvoll.
Mhm. Noch stärker als heute?
Ja, ja, ein bisschen.
Okay.
Nicht viel, aber ein Tick kraftvoller wird es noch.
Gut,
ja,
okay.
Ist ja schwer zu toppen.
Ja, eben.
Genau. Und es ist ein Auto, wo ich sagen würde, eingefleischte Fans von dieser Marke erwarten das mit Sicherheit sehnlichst.
Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen. Also der Motor hat, glaube ich, eine große Fanbase.
Ja, definitiv.
Und ich hau noch einen raus, damit ihr richtig heiß seid. Es ist das drittstärkste Auto nach den beiden Ferrari.
Oha. Da geht was.
So viel sei schon mal gesagt. Jetzt müsst ihr allerdings noch 2 Wochen warten. Und dann hört ihr uns wieder in der Folge 25. Vielen Dank an dich, Luca. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht seid ihr jetzt ja mega Pickup-Fans. Vielleicht fahrt ihr auch in Amarok und sagt, wir haben noch was Wichtiges vergessen. Dann könnt ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben. Achtungfahrspaß@gmail.com ist die Adresse. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ich würde sagen, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.